Sind wir von Narzissten und Narzisstinnen umzingelt? Ich begrüße Sie recht herzlich zu einem neuen Podcast von und mit Martin Juch. Ich nehme dieses Wort Narzisst bzw. Narzisstin nur ganz zu Beginn einmal in den Mund, damit Sie sich ein wenig orientieren können. Wobei ich dazu sagen muss, ich schätze diese Klassifizierung, dieses Schubladendenken in keinster Art und Weise. Und wir machen es auch uns dadurch zu einfach. Nehmen wir mal das Thema Narzisst oder Narzisstin. Wir schauen dann im Internet nach, wo oder fragen andere Personen, die sich mit der Thematik auskennen, was sind denn die Verhaltensweisen von diesen Menschen? Und dann überprüfen wir ständig, ob das Verhalten der anderen dem entspricht oder nicht. Ich spreche lieber davon, dass wir herausfordernden Menschen begegnen. Und das sind Menschen, die auf einem anderen Level funktionieren. Ich möchte das sehr vorsichtig ausdrücken. Das geht nicht darum, dass einer besser oder schlechter ist als der andere. Nehmen wir nur ein Beispiel aus unserem Schulleben. In der Matura oder in der Abiturklasse und wenn Sie das Abitur gemacht haben, verfügen Sie natürlich über ein anderes Wissen, als wenn Sie mit 10 Jahren auf ein Gymnasium kommen. Sie funktionieren dann auf einem anderen Level. Jetzt sagen die meisten, ja, aber wir sind doch alle erwachsen. Ja, wir wachsen in einen Körper hinein, der älter wird, nur geht es sehr darum, wie reif bin ich in meiner Emotionalität geworden. Und was ich auch immer wieder sehe, wir sind fasziniert von Angeboten, wo wir in wenigen Schritten all unsere Probleme lösen könnten. Wir werden in wenigen Schritten der besten Führungskraft ever. Wir werden in wenigen Schritten selbstbewusster. Das ist eine Irreführung. Weil wenn Sie sich auf den Weg machen, sich selbst zu befreien, in einem anderen Mindset anzukommen, in einem Mindset, ich nenne es ja immer wieder open-minded, einen offenen Geist zu haben, um dorthin zu gelangen, habe ich mir immer wieder meine Überzeugungen, meine Erwartungen und meine Bewertungen anzuschauen. Und sie sind der Block, der zwischen meinem zeitlich begrenzten Ich steht und der Unendlichkeit meines Seins, welches raum- und zeitlos ist und welches für unseren kleinen Verstand nicht greifbar ist. Ich spreche ja auch immer wieder davon, fangen Sie an, sich wieder vollumfänglich zu spüren. Und dieses Spüren funktioniert nur, wenn ich diese Wege gehe, zum einen alle diese Geschichten, die ich in mir in meinem Kopf erzähle, wieso was so ist, wieso meine Wut, mein Ärger, meine Unsicherheit, mein Zweifel gerechtfertigt sind, da erzählt der innere Kobold, das Ego in meinem Kopf, Geschichten, um dieses egoabhängige Ich zu stärken. Und es hat kein Interesse daran, dieses Ego. Und dieses Ego ist in allen von uns ausgeprägt, stärker oder weniger stark. der optimalste Weg ist, wenn sie es so weit wie möglich reduzieren können und es kaum noch Einfluss auf ihre Lebensentscheidungen hat. Dieser innere Kobold, dieses angstbesetzte Ego hat kein Interesse daran, diese Unendlichkeit des Seins und diese Zeitlosigkeit des Seins zu spüren. Das ist letztendlich aber unser innerer Anker, aus dem heraus wir sicher arbeiten können. Und es hat bei mir auch lange, lange, lange Zeit gedauert, bis ich mich mit diesem Bild anhabe, anfreunden können. Wir lesen es seit über 2000 Jahren, dass es ein Sein gibt, etwas Größeres als mein kleines Ich, welches ja zeitlich begrenzt hier in dieser Welt marschiert. Dieser Prozess, sich mit seinen Überzeugungen und Erwartungen zu beschäftigen, der ist herausfordernd. Das geht nicht in einem 5-Wochen-Kurs oder in 3 kurzen Schritten und dann ist er alles etwas anderes. Ich darf an dieser Stelle gleich ein Beispiel einfügen und deswegen habe ich dieses Thema Narzissmus respektive herausfordernde Menschen für heute gewählt. Ich hatte letztens eine Person bei mir gehabt, die mit einem extrem herausfordernden Vorgesetzten und auch Kollegin zu tun hatte. Dieser Prozess hatte vor 2 Jahren bei ihr begonnen und sie fing dann an, langsam immer unsicherer zu werden, weil jeder Vorwurf, jede Kritik, die an sie herangetragen wurde von diesen beiden Personen, verunsicherte sie plötzlich immer mehr. Sie zweifelte an ihrer eigenen Wahrnehmung, sie zweifelte an ihrer Sichtweise, die sie auf Situationen hatte. Sie fing an, sich selbst in Frage zu stellen, bis zu einem Punkt, dass sie Schlafstörungen hatte, psychosomatische Beschwerden, Magen-Darm-Beschwerden, also ein Zustand, der ihr äußerst unangenehm war. Jetzt kommt es, wenn sie sich auf den Weg machen, dort oben im Kopf aufzuräumen und wegzugehen von der äußeren Situation, also von diesen Menschen, die sie belasten, die ersten Schritte gehen wahnwitzig schnell. Und das hat sich auch hier in diesem Fall gezeigt. Ich habe einfach angeregt, dass sie anfängt, sich andere Fragen zu stellen. Sie fragte mich immer wieder, ich verstehe das nicht, wieso werde ich angegriffen, ich fange mich an zu rechtfertigen, ich fange mich an zu erklären und mir geht es dabei immer schlechter. Die Veränderung setzte ein, als sie begann, sich mit ihrem ängstlichen Ego auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ich habe es ja auch in den vorherigen Sendungen schon einmal gesagt, sie fragte ihr Ego: Wo liegt der Wahrheitsgehalt drin, dass du mich verunsichert sein lässt? Worin liegt der Wahrheitsgehalt drin, dass ich mich jetzt erklären muss und dass ich mich rechtfertige? Worin liegt der? Sie hat nachgeforscht und sie ist natürlich in diesem Prozess drauf gekommen, dass das auch etwas mit ihrer Erziehung zu tun hatte. Und in dem Augenblick, wo sie sich damit beschäftigt hat, hat sie das Muster erkannt, welches sie über Jahrzehnte bereits begleitet hat. Parallel dazu hat sie, und ich habe diese Übung ja schon einmal in meiner vorherigen Podcast aufgezeigt, komme wieder auf diese Aussage aus diesem Stück von Shakespeare, Wir sind alle Schauspieler und Schauspielerinnen auf einer Bühne. Wir treten auf und wir treten wieder ab. Sie hat eine Beobachterposition einzunehmen und sich von oben herab das Geschehen angesehen. Und sie erkannte dann plötzlich, wie diese beiden handelnden Personen selbst in der Angst standen. Angst, nicht zu genügen, Angst, nicht gehört zu werden. Da hat die eigene Wichtignahme dieser beiden Personen überhand genommen. Und da funktioniert das Ego, ist auch in Höchstleistung. Das ist richtig powerful. Das motiviert sich aus sich heraus immer mehr. Das meine ich dann, auf einem anderen Level zu funktionieren. Das ist auf einem emotional nicht sehr reifen Level, diese Vorgehensweise. Und indem sie angefangen hat, in eine Beobachterposition hineinzugehen, hat sie die gesamte Dynamik gesehen. Und sie hat auch plötzlich erkannt, welche Knöpfe andere Personen bei ihnen drücken, dass sie in eine Position des Zweifelns hineinkommt, in eine Position der Unsicherheit, in eine Position, in der sie sich schlicht und ergreifend nicht wohlfühlt. Und auch hier wieder parallel dazu hat sie begonnen, ihre Atemübungen zu machen, wieder durch den gesamten Körper zu atmen. Das ist eine Trainingsgeschichte. Das geht nicht von heute auf morgen. Natürlich haben wir alle eine natürliche Atmung mitbekommen, als wir auf diese Welt kamen. Kleiner Sidestep nochmal, das ist das Erste, wenn wir hier auf diese Welt kommen. Klar, das Herz schlägt schon früher, aber es ist das Erste, was wir machen. Wir saugen die Luft ein und die Lungen blähen sich und es wird ja auch schon gesagt, und dann kommt der letzte Atemzug, der letzte Seufzer und dann war es hier, dann ist dieses Ich auf dieser Welt hier verschwunden. Ich betone es immer wieder, auch in den ganzen Prozessen, die ich erkläre, auch an diesem Beispiel von dieser Person. Es geht darum, dass wir lernen, diesem der Unendlichkeit des Seins zu vertrauen, egal wo ich in dieser Hierarchieebene des Lebens stehe. Also sie hat angefangen, wieder sich um ihre Atmung zu kümmern und hat festgestellt, je ruhiger und je tiefer sie atmet und sich darauf fokussiert, umso ruhiger wurde es im Kopf. Sie hatte die Möglichkeit, aus dem Saal ihres Kopfkinos auszusteigen. Und das ist ein äußerst angenehmer Zustand, weil in dieser Ruhe und in dieser Stille im Kopf erkennen sie plötzlich Handlungsmöglichkeiten, was sie in ihrem Leben machen können, weil sie sich wieder umfänglich spüren. Und wenn ich davon spreche, sich zu spüren, geht es immer wieder darum, ich spüre meine Einzigartigkeit. Ich bin unvergleichbar, unverwechselbar, ich bin ein Unikat auf dieser Welt und gleichzeitig, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, niemand von uns ist etwas Besonderes. Das streichelt nur dem Ego. Es streichelt dem Ego, eine Medaille oder eine Auszeichnung zu bekommen. Das ist schön. Dann können Sie sagen, ich bin etwas Besonderes, weil ich diese Auszeichnung bekommen habe. Ja, so what? Aber jeder von uns ist einzigartig. Und wenn wir das einmal zutiefst erkannt haben, navigiere ich auf einem anderen Level durch dieses Leben, als wenn ich es nicht erkannt habe. Dann möchte ich mein Ich optimieren, möchte effizienter werden, möchte dieses, möchte jenes, möchte das, möchte wahnsinnig viel. Also, diese Frau hat begonnen, wieder ihre Atmung zu aktivieren. Und ich habe es in der letzten Sendung schon gesagt, sie hat einen sehr schönen Weg gefunden. Sie hat halt eben im Auto mitgesungen und war begeistert davon, wie Sänger und Sängerin sehr lange einen Ton halten können. Und das Dritte ist, was ich auch immer wieder sage, um sich mit sich zu beschäftigen, also mit diesen Glaubenssätzen und ihren unheiligen Geschwistern, habe ich mich etwas zurückzuziehen. Ich habe Zeit, mir Zeit zu nehmen und in die Ruhe reinzukommen. Das kann ich bei einem Waldspaziergang machen. Das kann ich machen, indem ich mich zurückziehe und lerne, meinen Kopf frei zu bekommen. Wir subsumieren es unter Meditation. Mich fragte letztens jemand, ein Mann, ja, er würde auch wahnsinnig gerne meditieren, aber wie geht denn das überhaupt? Und dann fragte ich ihn, was macht er denn gern? Er sagte, naja, wenn er abends aus dem Büro kommt, sie hätten in der Familie einen Hund und er geht sehr gerne mit dem Hund spazieren. Dann habe ich gesagt, super, dann nehmen Sie diesen Hund für Ihre Meditation. Wenn Sie spazieren gehen und Ihr Hund läuft, versuchen Sie, Ihren Blick in die Unendlichkeit zu richten. Fangen Sie an zu atmen. Öffnen Sie Ihre Ohren und hören Sie, wie der Wind durch die Bäume rauscht, wie es hier und da knackt oder Sie andere Geräusche hören. Fokussieren Sie sich auf etwas anderes, als auf das, was sie gerade mal wieder beschäftigt. Und damit tritt Ruhe ein. Sie müssen nicht immer irgendwo sitzen und in Ruhe sein. Sie können das beim Gehen machen. Sie können das in der U-Bahn machen. Sie können es machen, wenn Sie mit dem Wagen fahren. Weil wenn Sie von A nach B fahren, ist sowieso ein Automatismus. Sie wissen, wie Sie dorthin kommen. Sie müssen nicht jeden Schalt- und jeden Bremsvorgang kontrollieren müssen. Das ist ein Automatismus. Also diese drei Bereiche, die gehören untrennbar zusammen. Zum einen räume ich im Kopf auf und hinterfrage das, was ich denke und führe es langsam ad absurdum, weil wir Menschen sind eine Rasse oder wir sind Wesen, die in der Lage sind, ihr eigenes Denken zu hinterfragen. Und das ist eine Qualität, die wir häufiger nutzen sollten, um aus diesem Sog der Befindlichkeiten herauszukommen und aus dem Sog, sich mit allem zu identifizieren, was dort im Außen stattfindet. Das Zweite ist, kümmern Sie sich um Ihre Atmung. Sie ist das A und O in unserem Körper. Sie können auch auf Gesundheitsseiten gehen. Sie werden immer wieder feststellen, es wird über die Atmung gesprochen. Und das Dritte ist, fangen Sie an, Ihren Geist zu beruhigen und integrieren Sie das in Ihren bestehenden Alltag. Sie werden immer Zeit und Möglichkeiten finden, das zu kultivieren und zu pflegen. Das bedeutet auch mal, dass ich mein Handy abstelle, nicht auf jeden Pieps reagiere, der dort kommt, und einfach so einen Raum schaffe, indem ich in die Ruhe und in die Stille hineinkomme. Was können Sie noch tun, um schadlos aus Situationen herauszukommen mit Menschen, die extrem herausfordernd sind? Das eine, üben Sie keinen Widerstand mehr aufzubauen. Nehmen Sie die Situation erst einmal so an, wie sie ist, ohne sie in Frage zu stellen. Das bedeutet nicht, nichts zu tun, sondern ich mache erst einmal einen Schritt zurück und nehme die Situation an, ohne es in Frage zu stellen. Das Zweite ist, wenn Sie mit herausfordernden Menschen konfrontiert sind, dann sind das für Sie die besten Lehrmeister und Lehrmeisterinnen, die Sie sich wünschen können. Das hört sich unangenehm an, so nach dem Motto, wollte ich eigentlich nicht? Nein, wollte sie sicherlich nicht, aber es ist so. Es hilft ihnen, sich weiterzuentwickeln. Sie sind dann auf einen Schlag auch nicht mehr böse oder wütend auf diese Menschen und wollen unbedingt, dass diese Menschen sich zu ihren Gunsten oder zu ihrem Vorteil verändern. Dieses Konzept geht nicht auf. Die Lehrmeisterin oder beziehungsweise der Lehrmeister, die sind dazu da, dass ich anfange, nochmal mein eigenes Glaubensgerüst zu hinterfragen, meinen eigenen Zweifel zu hinterfragen, all das, was mich beschäftigt, um irgendwann, ich wünsche es jedem, dass es äußerst schnell geht, festzustellen, dass ihre Wahrnehmung und ihre Sichtweise, wenn sie frei sind von diesen Überzeugungen und wenn sie frei sind von den Ängsten und von den Sorgen, die sie in sich tragen, dass sie einfach stimmt. Und sie brauchen dann ihre Sichtweise, ihre Wahrnehmung, weil sie sich ja zutiefst spüren, nicht mehr erklären. Sie begründen sich nicht mehr und sie erklären sich nicht mehr. Und das alleine ist schon ein Zustand, der erstrebenswert ist. Der macht sie innerlich frei. Eine weitere Empfehlung ist, schreiben Sie alles auf, was Sie von dieser herausfordernden Person, mit der Sie konfrontiert sind, was erwarten Sie von ihr? Und schreiben Sie auch auf, was Sie von sich erwarten. Und dann nehmen Sie jede Erwartung, nehmen Sie auseinander und überprüfen, ob die Erwartung gerechtfertigt ist, ob sie einen Wahrheitsgehalt hat und ob sie stimmt. Jeder von uns kommt darauf, dass diese Erwartungen niemals stimmen. Sie sind ein mentales Konstrukt und da sie ein mentales Konstrukt sind, lässt sich ein mentales Konstrukt auch wieder auflösen. Wie ich eingangs schon sagte, das ist kein Prozess, der über Nacht funktioniert oder in 5 Schritten, die Sie jetzt machen müssen. Und da komme ich wieder auf die Neuroforschung. Das Gehirn braucht Zeit, neue neuronale Verbindungen aufzubauen. Das geht nicht von heute auf morgen. Nehmen Sie egal welche Berufsgruppe, Sie sind Tischler oder Tischlerin, am Anfang müssen Sie genau überlegen, welche Maschinen nehmen Sie, wie setzen Sie an, wie sind die einzelnen Handgriffe. Irgendwann wird man einen Tischler oder eine Tischlerin mitten in der Nacht wecken können und der setzt sich hin und das läuft einfach. Wir haben es bei Pianisten oder Pianistinnen. Am Anfang müssen sie die Tonleiter lernen. Nach und nach baut sich eine neuronale Verbindung auf und dann ist das im Kopf integriert und dann geht das leicht. Das Gleiche ist, wenn Sie Buchhalter oder Buchhalterin sind, Techniker, Ingenieurin, gleichgültig welchen Beruf Sie ausüben, Sie erlangen durch die ständige Wiederholung dessen, was Sie tun, eine Form von Sicherheit und so machen Sie es bitte auch in Ihrem Kopf. Die Sicherheit, dass Sie einzigartig sind, frei von jeglichem Ego, von jeglicher ego-behafteten Angst, frei von diesen vielen zermürbenden Erwartungen und zermürbenden Glaubenssätzen, das dauert seine Zeit. Wir haben es leider nicht gelernt, das sollte in jeder Schule integriert werden. Ja, es sollte uns letztendlich vom Elternhaus mitgegeben werden. Nur das geht nicht, weil wir auch Eltern haben, die Verwundungen, Verletzungen mit sich tragen, die viele Erwartungen in sich tragen, viele Sorgen und Ängste, die sie vielleicht in der Familie nicht kommunizieren. Und es gibt eine sehr schöne Aussage von jemandem. Wir sind alles als Riesen auf die Welt gekommen und werden von Zwergen erzogen. Und mein Zusatz ist, und diese Zwerge waren selber mal Riesen. Und ich weiß es von mir, wie ich mich in einen Erwartungsdruck hineinbegeben habe, der gar nicht immer ganz klar formuliert worden ist zu Hause, sondern ich habe dann so agiert, wie man es von mir erwartet hat. Und viele Handlungen habe ich in meinem Leben gesetzt, aus dem Ego heraus, welches zweifelnd war, welches ängstlich war, welches unsicher war. Und das hat zu wahnsinnig viel Bröseln geführt. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich mir gesagt habe, das will ich nicht mehr. Und dann beginnt eine Abenteuerreise, wo sie anfangen, zu sich zu finden, wo sie anfangen, sich zu spüren und dann auf einem anderen Level agieren. Und ich komme zurück zu dieser Person, die durch diesen Prozess durchgegangen ist. Sie war plötzlich unglaublich ruhig in diesen Besprechungen. Sie ist auf keine emotionalen Spiele mehr eingestiegen. Die Vorwürfe, die Verdrehungen von Aussagen glitten an ihr ab. Sie hat von einer Beobachterposition sich selbst dort sitzend wahrgenommen und ist ganz, ganz sachlich geblieben, wie eine tibetanische Gebetsmühle. Immer wieder, wenn man versucht hat, sie in eine Honigfalle tappen zu lassen, indem man plötzlich geschmeichelt hat. Sie ist ganz bei sich geblieben, ganz neutral, ganz sachlich. Als man versucht hat, sie anzugreifen, ihr Vorwürfe zu machen, ist sie ruhig geblieben, sachlich geblieben, neutral geblieben. Und so können sie üben, mit herausfordernden Menschen umzugehen. Sie hat angefangen, sich nicht mehr mit dieser Situation zu identifizieren und sie ist auch nicht in das Spiel der Befindlichkeiten eingestiegen. Und das war ihre Rettung. Sie war somit handlungsfähig. Die anderen im übertragenen Sinne oder mit dem Bild, mit der Metapher, sie haben sich die Zähne an ihr ausgebissen. Und so ist sie jedes Mal als strahlende Siegerin herausgegangen aus diesen Gesprächen und sie hat ihren eigenen Wert erkannt, ihre Einzigartigkeit. Und wenn ich meinen Wert, meine Einzigartigkeit anerkenne, bedeutet das nicht, dass ich nie wieder Fehler mache in meinem Leben. Na, ich werde weiterhin in irgendwelche Ego-Fallen hineintappen und dann passieren mir Fehlentscheidungen oder ich sage Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, nicht so passend sind, setze Handlungen, die mir selbst im Nachhinein auch schaden. Nicht nur dem anderen, sondern auch mir selbst. Das ist ein Lernprozess und wenn Sie in diesen Lernprozess hineingehen, umso klarer, weil sie sich ja spüren, umso klarer werden sie in ihren Handlungen und in ihren Worten. Wichtig sind jedoch die Handlungen, die wir setzen. Wie oft haben wir Stuhlkreise, um irgendein Problem zu diskutieren oder wie können wir anders miteinander umgehen und wie können wir eine bessere Arbeitsatmosphäre hier hineinbekommen? Und dann gehen diese Stuhlkreise auseinander und gar nichts ändert sich. Also das auch wieder mein Hinweis, egal wo Sie stehen, mit wem Sie es zu tun haben, machen Sie diese Abenteuerreise für sich, um selbst zu gesunden. Wenn es ein Unternehmen gibt, welches erkennt, ich möchte ein anderes Klima hier in dieser Organisation haben. Ich möchte ein kooperatives Miteinander, eine angstfreie Arbeitsatmosphäre ohne diese herausfordernden vorgesetzten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dann kann man natürlich so einen Prozess auch in einer Gesamtorganisation starten, wobei mein Ansatz immer der ist, schauen Sie erst einmal bei sich selbst nach, räumen Sie bei sich selbst auf und dann verändert sich auch etwas im Außen. Es ist immer wieder der Ansatz, ich gehe von innen nach außen. Das Außen verändert sich dann von alleine. Lassen Sie uns bitte wieder zurückkommen zu der Geschichte, zu der Person, zu der Frau, die halt mit diesen herausfordernden Menschen konfrontiert war. In dem Augenblick, wo sie ihre innere Position verändert hat, sie hat sich ihre äußere Position verändert. Und dann hat sie sich gefragt, will ich hier eigentlich noch weiterkämpfen? Ist das noch das Richtige für mich? Ja, ich habe mir über die vielen, vielen Jahre ein ganz besonderes Know-how, ein besonderes Standing aufgebaut. Brauche ich das noch? Wohin zieht mich meine Lebensreise hin? Und jetzt komme ich auf einen Punkt, der ist auch für ganz viele schwer zu greifen. Sie hat angefangen, dem Leben zu vertrauen. Und wenn wir anfangen, dem Leben zu vertrauen, dann ist es voller Wunder und das ist nichts Esoterisches oder Spirituelles. Wie oft haben Sie Menschen kennengelernt, ohne dass eine Strategie dahinter war, und dann haben sie plötzlich den richtigen Job gefunden, den richtigen Partner, die richtige Partnerin, einen Freund, einen wahren Freund oder eine wahre Freundin. Das haben sie nicht strategisch geplant. Sie haben sich quasi zufällig kennengelernt. Und bei ihr war dann die Idee, in dieser Organisation würde ich gerne arbeiten, da habe ich ein besonderes Know-how. Und plötzlich hat man sie angesprochen und hat gesagt, du, hier läuft, schließt sich ein Bewerbungszyklus, du wärst die richtige Person für diese Position, bewirb dich doch noch. Und dann hat sie sich noch rechtzeitig beworben, ist in ein Rennen hineingegangen mit vielen, vielen anderen Mitbewerbern und Mitbewerberinnen. Und sie war sich in sich so sicher, ohne arrogant und ohne oder überheblich zu sein, sie wusste plötzlich um ihren Wert. Und das gesamte Bewerbungsverfahren ist spielerisch gegangen bei ihr. Und dann hat sie sich noch nicht mal mehr gewundert, dass sie die Zusage bekommen hatte. Das ist hier ein Idealbeispiel, aber und nichtsdestotrotz, auch wenn wir heute noch miteinander telefonieren, passiert es ihr, dass es Situationen gibt, wo sie in diese alte Unsicherheit nochmal zurückfällt. Und ich ermutige dann immer wieder, so etwas geht nicht von heute auf morgen. Schau an, was du in den letzten 2, 3 Monaten alles umgesetzt hast. Ganz alleine. Das hast du geschafft. Du hast dich aus einem Sumpf befreit. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das war Baron von Münchhausen, der sich und sein Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf herauszieht. Und genau das ist hier passiert. Sie hatte den Mut gehabt, sich mit ihren Schattenseiten zu beschäftigen und hat sich selbst daraus befreit. Und das ist es, was ich immer wieder versuche zu vermitteln. Haben Sie den Mut, es alleine zu machen. Ich bin nur derjenige, der sie anregt, andere Fragen zu stellen und andere Elemente in ihr Leben hinein zu integrieren. Zum Schluss noch eine wirksame Übung, die Sie auch alle alleine ausprobieren können. Das Konzept stammt von Carl Jung, der es die aktive Imagination nannte, mit inneren Bildern zu arbeiten. Stellen Sie sich vor, wie Sie in gewissen Situationen gerne agieren würden, was Sie gerne sagen würden. Also bei mir war es so, ich konnte früher nie Nein sagen. Eine absolute Katastrophe, weil ich Zusagen gegeben habe zu Dingen, die ich schlicht und ergreifend nicht wollte, hat mich gequält. Und es hat länger gedauert, bis ich dann so mit einem Bild gearbeitet habe. Wie sage ich das? Wie formuliere ich das? Und ich habe halt eben Zwischenschritte eingebaut. Ich habe dann, als ich gemerkt habe, ich mag jetzt hier nicht Ja sagen, habe ich Pausen eingebaut. Ich habe gesagt, ich melde mich im Laufe des Tages oder morgen oder übermorgen, muss kurz was abklären, muss drüber nachdenken. Und dann bin ich in dieses Spüren reingegangen. Wie spürt es sich denn an, wenn ich jetzt hier Nein sage? Und indem ich gelernt habe, mich immer mehr selbst zu spüren und das unterstützt habe mit inneren Bildern, umso eher konnte ich in gewissen Situationen, und heute geht das in Bruchteilen von Sekunden läuft das ab, dass ich sofort Ja oder Nein sage und dann weiß ich aber, es stimmte. Und das Gleiche war auch, wie gehe ich mit herausfordernden Menschen um oder herausfordernden Situationen. Zu Anfang war mein inneres Bild, ich habe mir vorgestellt, weil ich als Kind diesen Film Robin Hood mochte, ich bin der Robin Hood und gehe durch die Welt und in meinem Köcher habe ich Pfeile und ich ziehe für eine herausfordernde Situation immer den richtigen Pfeil aus meinem Köcher heraus. Auch hier wieder, ich rege jeden an, bauen Sie Ihre eigenen Bilder auf, bauen Sie schöne Bilder auf, bauen Sie Bilder auf, die Sie stärken. Wir sind darauf trainiert worden in ein Worst-Case-Denken. Wir sehen sofort die Dramen oder die Schwierigkeiten, die entstehen könnten. Wir machen Worst-Case-Szenarien auf und darauf haben wir unser Gehirn trainiert. Das hat nichts mit Positivismus zu tun, um Gottes Willen. Ich bin kein Befürworter eines positiven Denkens. Mein Denken geht dahin, dass ich hingehe und sage, alles, was mir passiert, nehme ich erst einmal bedingungslos an und aus der bedingungslosen Annahme finde ich Lösungen für die jeweilige Situation. Heute arbeite ich nicht mehr mit inneren Bildern, weil heute gebe ich eher alles, was mal belastend ist, sofort frei und bin in der Auseinandersetzung mit meinem kleinen Ego, was hier und da versucht zurückzukommen, aber es hat keine Bedeutung mehr, es hat keinen Zugriff mehr auf Sie. Also trainieren Sie am Anfang, bauen Sie Ihre eigenen inneren Bilder auf, trainieren Sie sie, pflegen Sie sie, fühlen Sie sich wohl in ihnen. So entwickeln Sie ein neues Ich, welches angstbefreiter ist, welches so gut wie keine Erwartungen hat, kaum noch Überzeugungen in sich trägt, aber einen ganz stabilen Anker in dem Wissen, dass ihr Sein, diese Unendlichkeit, diese Zeitlosigkeit, dieses Immerwährende, diese Alleinheit, Gehen Sie, ja, es ist eine Gottverbundenheit, die ich dann habe. Das ist mein innerer Anker. Und das andere ist mein Ich, was für eine gewisse Zeit hier dieses Spiel des Lebens macht. Und die einzige Frage oder eine der wichtigsten Fragen, die uns beschäftigen sollten, wie will ich dieses Leben leben? Will ich Klarheit reinhaben? Möchte ich mein Herz öffnen, welches mutig ist? Möchte ich mein Bauchgehirn trainieren, welches mir Intuition verleiht? Oder möchte ich ausschließlich im Kopf mit meinem angstbesetzten Ego bleiben? Diese Frage können Sie nur alleine jeder für sich beantworten. Und dann beginnt die Abenteuerreise. Und dann, und es bedeutet nicht in dem, was ich erzähle, dass ich mein Gehirn nicht mehr nutze. Nein, ich brauche das Gehirn, ich brauche meinen Verstand, um etwas in meinem Leben umzusetzen. Aber meine Handlungen, die ich dann setze, werden klar und werden angstbefreit. Und jetzt lege ich das um auf eine Organisation, egal wo sie in der Hierarchie drin sitzen, ob sie ganz oben oder ganz unten sitzen. Alleine das Bild finde ich schon nicht schön, ist aber leider so. Wir haben hierarchisch strukturierte Organisationen. Je mehr sie ihren eigenen Wert erkennen, je mehr sie aussteigen aus diesen emotional destruktiven Spielen, je mehr sie aussteigen aus diesen Befindlichkeiten und sich nicht mehr identifizieren mit dem, was ist, fangen sie an, in ihrer Organisation andere Handlungen zu setzen, die sehr klar sind, und sie werden alle Situationen, die herausfordernd sind, anders meistern. Sie bringen eine andere Energie, sie bringen eine andere Stimmung in diese Organisation hinein. Und wir stehen an einem Punkt, wo sich Unternehmen die Frage stellen müssen: Wollen wir weiterhin dieses Angst-, Druck- und Kontrollsystem haben oder wandeln wir uns, transformieren wir uns, unterstützen wir die Belegschaft dahingehend, dass sie emotional reift, dadurch widerstandsfähiger wird, neue, vielleicht unkonventionelle Ideen einbringt in dieses Gesamtsystem? Und dann haben Sie eine resiliente Organisation mit resilienten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die problemlos auf Krisen und Herausforderungen antworten. Sie gehen anders damit um. Und dieser innere Reifeprozess, dieser innere Transformationsprozess hat selbstverständlich einen enormen Einfluss auch auf ihr privates Leben, auf ihr Beziehungsleben, auf ihre Freundschaften, auf das Zusammensein mit Familie, Kindern, Partner, Partnerinnen. Alles verändert sich fundamental dadurch. Das bedeutet nicht, auch wieder, wir mussten es leider noch zum Abschluss dazu sagen, dass man sie überall jetzt mag. Sie verabschieden sich damit aus dem Club der Menschen, die lieber in den Befindlichkeiten hängen, die lieber in dem Club der Vorwürfe und Erwartungen sind und die mit Angst und mit Druck und Kontrolle arbeiten. Und wenn sie sich daraus befreien, wird nicht jeder in ihrem Umfeld laut Hurra, Hurra, Hurra schreien, sondern sie sind erstmal ein Abtrünniger oder eine Abtrünnige. Ich verweise auch hier wieder auf die Literatur. Gehen Sie mal ins Internet und lesen Sie sich Platons Höhlengleichnis durch. Und da wird es beschrieben, wie jemand die scheinbaren Fesseln abschreift, nach draußen geht, eine andere Welt erkennt, in die Höhle zurückkommt und erzählt, wie es wirklich ist. Aber diese Person will nicht gehört werden. Also machen Sie in erster Linie diesen Weg für sich. Wenn Sie Glück haben, gibt es auch Organisationen, die es für die Gesamtheit orchestrieren. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen alles Gute beim Üben, leichter mit herausfordernden Menschen umzugehen. Herzlichst, Ihr Martin Juch.